Dieser Podcast enthält Langfassungen der Interviews.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich weiß nicht, ob ihr vor 3 Wochen Tatort gesehen habt mit Dominik Raake in der Hauptrolle, wo es gleich zum Anfang zum Showdown kam. Dominik Raake fährt mit dem Auto, fährt und kriegt dann von der rechten Seite voll einen reingeknallt. Es kommt zum Unfall. Man sieht die Augen von Dominik Raake nur noch so close up, ja, wo er so richtig die schauspielerische Fähigkeit nur in die Augen gelegt hat. Also man konnte Sätze in den Augen lesen wie... So, jetzt ist er ja blöd.
Dieser Ausschnitt ist möglicherweise nicht der lustigste von Kurt Krömer, aber dann vielleicht doch typisch, denn wie wir bereits Mitte Dezember letzten Jahres berichteten, möchte sich der Meister 2015 nicht mehr im Fernsehen präsentieren. Die parallele Arbeit auf der Bühne und für das Fernsehen sei nicht mehr vereinbar mit seinem Wunsch, dem Publikum Substanz und gut ausgefeilte Inhalte anzubieten. Beim Tatort verhielt es sich ähnlich. Dominik Raake und Boris Jelinovic ermittelten 2014 das letzte Mal im RBB. Merit Becker und Marc Waschke als Nina Rubin und Robert Caro sind das neue Ermittlerpaar im Tatort 2015 vom RBB produziert. Worauf sich die RBB-Intendantin Dagmar Reim noch freut, gleich in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 3. Januar 2015. Und Kurt Krömer und die RBB-Tatort-Protagonisten Raake und Jelinovic sind nicht die einzigen Aussteiger 2014. Am Ende des Medienmagazins hören Sie wie immer, ich glaube seit 2000, die zusammengerührten Abgesänge der TV-Helden. Dazwischen noch Einblicke vom Privatfunk und Deutschlandradio und das wie immer natürlich auch in diesem Jahr.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, Radio One, Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und Sie sind es gewöhnt, in der ersten Ausgabe des Januars immer die jeweiligen Medienmanager dieses Hauses, es war mal früher OAB und SFB, seit 2003 ist es der RBB, zu hören, was Sie so denken, rückblickend und vorausblickend, in Form eines Neujahrsgesprächs und so auch in diesem Jahr. Hören Sie jetzt also Dagmar Reim, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
Das Interview.
Dagmar Reim, traditionell die Einstiegsfrage immer rückblickend auf das vergangene Jahr. Was haben Sie als positives Gefühl, auch vielleicht als positive Fakten, gut in Erinnerung und worüber ärgern Sie sich vielleicht oder sagen, da lief es doch nicht so optimal?
2014 hatte ein ganz, ganz großes Highlight, einen Höhepunkt. Das war unser Programm 25 Jahre Mauerfall im Fernsehen. Und alles, was sich in den Radioprogrammen und online rund um dieses Jubiläum gerankt hat. Wir werden 2015 25 Jahre Deutsche Einheit feiern, aber dieses, was wir 2014 hatten, war die Zeit, der Tag, das Jubiläum von Berlin. Das wird nicht zu toppen sein. Und ich denke, das war im RBB eine ganz, ganz große Gemeinschaftsleistung, die auch wir nicht toppen können und wollen. Das war einmalig und das war faszinierend zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen ein solches Programm aus Dokumentationen, Reportagen, Interviews gestemmt haben.
2015 wird wieder nicht das Jahr werden, wo der RBB den Umzug des Flughafens Tegel nach Schönefeld dokumentieren kann. Aber worauf freuen Sie sich 2015?
Es gibt allerhand, auf das ich mich freue. Das Land Brandenburg besteht 25 Jahre und wir haben wieder uns unserer dokumentarischen Stärken besonnen und werden einen Sommer in Brandenburg im Fernsehen zeigen. Nicht nur das Land Brandenburg wird 25, sondern auch Antenne. Der reichweitenstärkste Sender unserer Region feiert schon 25 Jahre. Das muss man erst mal schaffen und mit einer so hohen Akzeptanz. Es gibt eine Menge im Programm, worauf ich mich freue, zum Beispiel Worldwide Berlin. Die Reporterinnen und Reporter haben auf allen Kontinenten Berlins besucht und es ist interessant zu sehen, was sich in den anderen Berlins so tut. Wir haben aber auch wieder sehr viele interessante Dinge aus Land und Stadt. Zum Beispiel setzen wir fort die sehr erfolgreiche Serie über das Unfallkrankenhaus Marzahn. Was sich dort so tut, im Laufe von 24 Stunden. Das ist faszinierend zu beobachten und das haben die Kolleginnen und Kollegen sehr gut gemacht. Keiner muss einen Flughafen eröffnen.
Die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler werden dem RBB 434,6 Millionen an Geldern zugeben für dieses Jahr. Aber der RBB gibt 434,8 Millionen aus. Jeder normale im Privathaushalt denkt, das geht ja gar nicht. Man kann nur das ausgeben, was man eingenommen hat. Wie macht's der RBB?
Wir rechnen in Beitragsperioden. Und gegen Ende jeder Beitragsperiode haben wir ein Minus. Und am Anfang einer Beitragsperiode schließen wir das Jahr mit einem relativ hohen Plus ab. Das ist reine Haushaltsarithmetik und das ist nichts, was irgendjemanden zur Besorgnis verleiten müsste. Der RBB hat in den Jahren seines Bestehens noch nie Schulden gemacht und das werden wir auch künftig nicht tun. Ein großes Problem ist, dass man oberflächlich betrachtet denken könnte, wir seien ja reich, wir erhalten erheblich mehr Beiträge als zu Zeiten der Rundfunkgebühr, die der Beitrag ja abgelöst hat. Der Punkt ist nur, wir dürfen diese Beiträge nicht verwenden. Sie wandern alle in eine Rücklage und erst nach Ablauf der Evaluation des neuen Rundfunkbeitrags werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten entscheiden, was damit zu geschehen hat. Wir haben Geld, aber wir haben es nicht.
Der RBB hat lange Zeit Investitionen nicht tätigen können, weil die Haushaltslage eben so angespannt war, weil man immer nicht auch wusste, gibt es eine Beitragserhöhung oder nicht, wie viel Schwarzseher gibt es nach der Beitragsumstellung noch, gibt es sie faktisch noch und so weiter. Nun investiert der RBB 2015 mehr als noch 2014. Worin?
Wir investieren selbstverständlich in die Zukunftstechnologien. Das heißt, wir müssen im ganzen Haus HD-fähig sein und wir müssen uns den neuen digitalen Speichermedien zuwenden. Das heißt, das Stichwort ist bandlose Produktion. Und da gibt es eine Menge an Investitionsbedarf und das machen wir.
Hatten Sie auch schon Geld für den Jugendkanal beiseite gelegt, der ja nun nicht kommt?
Wir hatten das Gefühl, dass er 2015 noch nicht kommen würde. Aber wir wissen, er kommt und er kommt in einer außerordentlich interessanten Form, nämlich lediglich online. Wir halten das für eine große Chance und werden uns gut darauf vorbereiten.
Angesichts der Insolvenzanmeldung vom privaten Jugendsender Joyce, der jetzt auch 2015 nur noch im Internet zu sehen sein wird, ist das eine richtige Entscheidung gewesen, der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der ARD zu untersagen, einen Fernsehkanal auch noch zu machen für Jugendliche?
Ich habe die Weisheit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht zu kommentieren. Ich habe aber gehört, dass eine Beauftragung eines Fernsehkanals einfach dort nicht mehrheitsfähig war. Dann bin ich pragmatisch und denke, wie schön, dass wir eine Online-Beauftragung haben.
Nun hat der RBB ja einen Fernsehsender und der SFB und auch der ORB hatten als Vorläufer vom Rundfunk Berlin-Brandenburg auch immer Jugendangebote. Es gab interessante Projekte, auch mit Fritz zum Beispiel im Fernsehen. Wird das weiter fortgesetzt? Ist die jugendliche Zielgruppe weiterhin im Blickfeld des RBB?
Wir werden sie immer im Blickfeld haben, denn wir haben ja Fritz und Fritz erreicht junge Hörerinnen und Hörer. Wir müssen nur die Illusion vermeiden zu denken, das RBB Fernsehen könne ein junges Programm werden. Wir sind sehr zufrieden, wenn wir mit dem RBB Fernsehen, mit bestimmten Formaten auch jüngere Menschen erreichen. Und jüngere Menschen sind bei uns Menschen rund um 40, 50. Das bedeutet, zu 20 ist da noch eine Riesendifferenz. Das wird uns aber nicht davon abhalten, Formate weiterhin auszuprobieren, die jüngere Menschen interessieren.
Vielleicht noch ganz kurz was zum allgemeinen RBB-Fernsehprogramm im Ranking der ARD. Wie zufrieden sind Sie mit der Akzeptanz? Sie sagten immer, das ist nicht entscheidend, welche Zahl hinter dem Komma steht. Wichtig ist, dass man Relevanz schafft. Schaffen Sie es 2015?
Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten daran. Ich weiß von Ihnen, dass Sie selbst nicht zufrieden sind mit Ihrem Abschneiden 2014. Aber es ist wichtig, darauf zu achten, dass selbstverständlich die Akzeptanz eine sehr wichtige und bedeutende Messgröße ist. Die Akzeptanz ist nicht alles. Es kommt bei uns sehr, sehr wichtig auf Inhalte an. Aber ohne Akzeptanz ist eben auch alles nichts. Und das weiß ich, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr motiviert sind, da 2015 noch mehr Zustimmung zu ihrem Programm zu erwirtschaften.
Dagmar Reim, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg im Medienmagazin. So, im dualen Rundfunksystem wechseln wir hier im Radio 1 Medienmagazin die Seiten. Dual heißt ja auf der einen Seite öffentlich-rechtlich, auf der anderen Seite Privatfunk. Und ich fragte Tobias Schmidt, er ist Bereichsleiter Medienpolitik bei der Mediengruppe RTL Deutschland und er ist auch Vorsitzender des Vorstands des VPRT und damit auch autorisiert und auch überblicksmäßig inhaltlich gut vorbereitet, ob es tatsächlich so ist, wie man manchmal so den Eindruck hat, dass es den Privatfunkern doch irgendwie immer ein bisschen schlecht geht. Also man hört ja dann doch die eine oder andere Kritik am öffentlich-rechtlichen System, dass man zu viel Gebühren hätte und auf der anderen Seite würden dann vielleicht doch die ein oder anderen Werbemillionen nicht so zu sehen sein, wie man sich selber geplant hat. Also ganz konkret die Frage, geht es dem Privatfunk schlecht?
Nö, es geht uns nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass unsere Branche sowohl im Fernsehen als auch im Radio im vergangenen Jahr gezeigt hat, dass wir uns ganz gut auf die Transformationsprozesse eingelassen haben. Das ist eine Herausforderung natürlich, die Digitalisierung, das Nutzungsverhalten ändert sich. Die Frage, wie Konsumenten unsere Inhalte wahrnehmen, ändert sich. Aber, und das ist, glaube ich, die gute Erkenntnis aus dem vergangenen Jahr, wir sehen, dass am Ende der professionelle Inhalt das ist, was den Nutzer interessiert. Deswegen nutzt er die neuen Geräte, deswegen ist so etwas wie das die Breitband-Internetversorgung wichtig, deswegen sind Fernseh- und Hörfunkanschlüsse wichtig. Und das schlägt sich am Ende auch in den wirtschaftlichen Ergebnissen der Branche nieder. Also, es ändert nichts daran, dass bestimmte Dinge zu regeln sind und dass wir natürlich den einen oder anderen Streitpunkt mit der Politik oder mit den Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, aber der Branche geht es gut.
Transformationsprozess suggeriert, dass etwas in Bewegung ist. Eine Veränderung von A nach B. Aber ich habe immer so den Eindruck, wir, und speziell auch im Interview mit Ihnen, wir diskutieren ähnliche Probleme. Also zum Beispiel die Konvergenz auf dem Bildschirm. Das ist nach wie vor ein Problem, dass einerseits Internetinhalte zusammen mit dem, was man linearen Rundfunk nennt, vereinigt sind. Und Sie fordern von der Politik, dass hier ganz konkret endlich eine Entscheidung fällt. Können Sie das nochmal begründen, warum? Und warum bis jetzt noch nicht so viel sich geändert hat?
Warum sich nicht so viel geändert hat, ist, glaube ich, leicht zu erklären. Wissen Sie, für den Nutzer hat sich die Welt bereits deutlich verändert. Der Nutzer konsumiert Medieninhalte, sowohl Radio- als auch Fernsehinhalte, inzwischen über die klassischen Empfangsgeräte, über das Radio, über den Fernseher. Aber er konsumiert sie natürlich längst auch über seine mobilen Geräte, über seinen Computer, über die Tablets, über das iPhone oder andere mobile Smartphones. Und insofern hat sich sehr viel geändert. Für die Politik hat sich bisher, oder für die Politik sollte sich genauso viel geändert haben, aber faktisch hat sich diese Veränderung bisher nicht vollzogen. Das liegt natürlich daran, dass es schwierig ist, denn wir, die Medien, sind durch sehr unterschiedliche gesetzliche Vorgaben reguliert. Das kommt ein bisschen daher, dass früher die Regulierung sich am Verbreitungsweg orientiert hat. Also Fernsehen war anders reguliert, als das die Zeitungen sind anders reguliert, als das das Internet ist. Das alles rührt aus der damaligen Situation, in der die Politik annahm, dass diese Verbreitungswege voneinander trennbar sind. Und das spiegelt natürlich die Realität nicht wider. Wir diskutieren darüber schon länger, da haben Sie recht. Das liegt aber auch daran, dass dieser Prozess eben ein schleichender ist. Also die Konvergenz der Medien ist keine Revolution, die von einem Tag auf den anderen geschieht, sondern das ist ein evolutionärer Prozess. Und die Notwendigkeit, das zu ändern, ist für uns als Unternehmen genauso wie für die Konsumenten inzwischen offensichtlich, aber für die Politik ein unheimlich schwer zu erfassender Umstand, bei dem sich natürlich ganz grundsätzliche Fragen stellen, nämlich was ist denn eigentlich der Sinn der Medienregulierung? Wo wollen wir mit der Medienregulierung hin? Und daraus abgeleitet, was ist eigentlich der Gegenstand, den wir regulieren wollen? Glauben wir im Ernst, dass wir das Internet an sich regulieren können? Wahrscheinlich nein. Aber wie gehen wir damit so wichtigen Dingen um wie Jugendschutz, Schutz der Menschenwürde, Schutz der Vielfalt? Und das auf diese neue Welt zu übertragen, ist für die Politik genauso schwer, wie das für uns als Unternehmen ist. Vielleicht ist es für uns als Unternehmen sogar einfacher, denn am Ende müssen wir nur schauen, dass unsere Inhalte ihren Weg zum Nutzer finden. Für die Politik ist die darüber liegende Frage eine schwierigere, nämlich nicht nur, was möchte ich politisch, sondern wie kann ich das in dieser konvergenten und globalen Welt eigentlich noch erreichen?
Seitdem Sie dem VPRT vorstehen, habe ich so den Eindruck, dass die Konfrontation etwas raus ist aus der Luft, was jetzt nichts Wertendes sein soll, sondern ich beobachte Sie, dass Sie immer sagen, sagt uns konkret, was ihr wollt, damit wir es verstehen und dann können wir uns darauf einstellen. Ist das wirklich das Problem, dass Sie als VPRT-Vorstandsvorsitzender nicht wissen, wohin die Politik überhaupt geht?
Naja, also ich glaube, das war vorher auch schon das Problem. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, und das ist natürlich eine Frage sozusagen der persönlichen Herangehensweise, ist das immer ein konfliktäres Thema oder ist es nicht so, dass wir genauso wie alle anderen natürlich Teil dieser Gesellschaft sind? Und deswegen verstehe ich ja, warum bestimmte Punkte aus unterschiedlichen Lagern unterschiedlich betrachtet werden. Aber das macht für mich umso klarer, dass wir einen Konflikt haben, den am Ende die Politik entscheiden muss. Wissen Sie, für unsere Unternehmen ist es doch relativ einfach, wenn wir es alleine entscheiden könnten. Wir könnten dann entscheiden, wollen wir uns gesellschaftspolitisch engagieren, wenn es dafür sozusagen auch eine gesellschaftspolitische Anerkennung gibt, indem man zum Beispiel durch den Zuschauer entsprechend gefunden werden kann oder der Zugang zu Infrastrukturen sicher ist. Oder befinden wir uns in einer Welt, in der wir sagen, pappalapapp, wir haben inzwischen eine konvergente Medienrealität und es ist letztlich egal, wer sich wie durchsetzt. Also sozusagen einen fast darwinistischen Ansatz. Beides können Sie aus Unternehmenssicht machen. Aber ich habe ja auch gelernt und finde das auch richtig, dass Medien mehr sind als eine Schraubenfabrik. Bei Medien geht es eben nicht nur um den wirtschaftlichen Aspekt, sondern es geht immer auch um die Frage, welche Bedeutung spielen Medien für die Gesellschaft. Aber das muss die Gesellschaft schon definieren. Und für die Gesellschaft spricht die Politik. Und insofern sind wir darauf angewiesen, dass die Politik selbst definiert, was sie denn eigentlich von uns möchte. Und das ist der Punkt, den ich versuche herauszuarbeiten, dass ich sage, wenn uns mal jemand sagen würde, was man gerne von uns wollte, dann könnten wir ja daran arbeiten. Aber im Moment sehe ich nicht, dass uns das jemand sagt.
Wo ist denn gerade die Politik unlogisch aus Ihrer Sicht, die darüber zu befinden hat, wie gut es zum Beispiel RTL geht oder ProSiebenSat.1?
Na, nehmen Sie ein illustratives Beispiel. Im vergangenen Jahr gab es eine Ministerpräsidentenkonferenz, die bekannt darüber wurde, dass sie das sogenannte Jugendangebot von ARD und ZDF durchgewunken hat. Jetzt lassen wir mal außer Acht, ob sie es eigentlich tatsächlich durchgewunken hat oder ob das meine Absichtserklärung ist. Am selben Tag haben die Länder bekannt gegeben, dass sie im Bereich der Medien allgemein zwar sehen, dass die Linearität, also das, was der Rundfunk macht, nicht mehr ganz denselben Stellenwert hat wie früher, aber sie sehen noch keinen großen Anpassungsbedarf, was die Regulierung angeht. So, das ist jetzt wahrscheinlich für jemanden, der sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, schwer zu verstehen, aber die Quintessenz der Aussage ist, dass man uns quasi vormittags sagt, es bleibt alles beim Alten und nachmittags sagt, übrigens, weil nichts beim Alten bleibt, müssen wir alles ändern. Und darin liegt ein extremer Widerspruch zwischen diesen beiden Aussagen. Und das ist natürlich ein Problem, weil an dieser Regulierung, an diesem Grundansatz hängt die gesamte Medienordnung. Also bis hin zur Frage, wie viel Werbung darf jemand machen, wie groß darf ein Unternehmen sein, das heißt Medienkonzentrationsrecht, der Jugendschutz, all das hängt an der Frage, definiere ich Mediengattungen? Das ist der bisherige Ansatz. Oder orientiere ich mich am Schutzgut, also an dem, was ich eigentlich politisch erreichen will. Und selten habe ich das so plakativ erlebt wie in diesen beiden sehr divergierenden Aussagen, die sich am selben Punkt hochziehen, nämlich an der Frage, ist der alte Rundfunk sozusagen das Leitmedium oder nicht? Und diese Frage kann man nun schlecht innerhalb eines Tages mit Ja und Nein beantworten.
Wenn Sie jetzt für 2015 ein einziges Problemfeld herausgreifen könnten, vielleicht auch das Wichtigste. Ich nehme mal an, das Jugendangebot von ARD und ZDF ist jetzt nicht so die Problemzone, aber was bedroht Sie existenziell, dass Sie sagen, hier muss die Politik einfach mal in sich ein bisschen die Gesetze der Logik beherzigen?
Das ist die Auseinandersetzung zwischen Infrastruktur und Inhalt. Also das ist der zentrale Punkt, den wir die nächsten Jahre realisieren werden. Wir haben Unternehmen wie Google im Markt, wir haben Unternehmen wie große Kabelnetzbetreiber, die Deutsche Telekom, die ich hier gar nicht kritisieren möchte. Aber deren Hauptgeschäft ist es am Ende über ihre Infrastruktur, auch Google ist am Ende eine Infrastruktur, darüber zu entscheiden, was der Konsument wahrnimmt. Bei einem Kabelnetzbetreiber ist das sehr einfach, er entscheidet, was ins Netz kommt. Bei Google ist es etwas komplizierter, denn Google hat einen Algorithmus, aber entscheidet am Ende auch darüber, was wir als Konsumenten eigentlich wahrnehmen. Für uns als Inhalteindustrie ist natürlich der zentrale Punkt, das gilt für uns genauso wie für die öffentlich-rechtlichen Kollegen, wir müssen zum Zuhörer und zum Zuschauer kommen. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann stellt sich ein bisschen die Frage, warum wir all diese Auflagen, die wir haben, überhaupt noch erfüllen müssen. Warum wir Nachrichten machen, warum wir Regionalberichterstattung machen, warum wir bestimmte Programme ohne Werbung anbieten. Und das wird ad absurdum geführt, wenn wir diesen Konflikt nicht auflösen. Und deswegen gibt es kein drängenderes Thema als die Frage, was will denn die Politik jetzt? Will die Politik, dass wir weiterhin diese Art von Angeboten machen? Dann wird sie nicht um die Lösung drumherum kommen, uns zu sagen, wie kommen wir denn eigentlich zum Endkunden? Oder will sie das nicht mehr, weil sie sagt, das ist inzwischen eine Frage des freien Spiels der Kräfte.
Tobias Schmidt vom VPRT, der Vorstandsvorsitzende im Radio 1 Medienmagazin. Und jetzt bitte Ihren elektronischen oder papierenden Kalender abstimmen auf den 24. Februar 2015.
Als Sie angefangen haben, waren Sie gerade mal 32 Jahre alt. Also alle drei zusammen. Jetzt sind Sie Anfang 20, jeder für sich und damit zusammen immer noch jünger als die Musik, die Sie spielen. Verrückt. Hey, baby, Radio 1 holt die englische Rock'n'Roll, Blues- und Swing-Sensation zurück nach Berlin. Kitty, Daisy and Louis. Please, please. Don't make a fool out of me. Am 24. Februar in der Berliner Columbia-Halle. Kitty, Daisy and Louis. Live und mit neuem Album Third. Radio 1. Für alle, die wissen, dass Musik eben zeitlos ist und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich mit Willi Stoll, dem Intendanten des Deutschlandradios. Er sieht auf sein Programm und auf DAB+. Bulgarischer Pop aus Berlin-Kreuzberg. So, jetzt wie angekündigt, nur unweit aus diesem Bezirk heraus, ist ja zum Beispiel Deutschlandradio Kultur zu Hause in Schöneberg. Aber das Programm befindet sich natürlich auch im Deutschlandfunk in Köln. Und auch die Radio Wissen sendet von da. Und damit habe ich hoffentlich elegant den Übergang geschaffen zu dem nächsten Neujahrsgespräch mit Dr. Willi Stoll. Er ist der Intendant dieses Deutschlandradios, aber er stellt sich gern nochmal selbst vor.
Ich heiße Willi Stoll und ich bin Intendant des Deutschlandradios. Deutschlandradios mit seinen drei Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen.
Da kommt doch gleich die Frage von mir, wie geht's diesen drei Programmen?
Wir haben das beste Jahr unserer Geschichte. Die gehobenen Programme werden gehört von 6,1 Millionen Menschen pro Tag und wir haben davon ein volles Drittel, 2,1 Millionen, mit steigender Akzeptanz. Und deshalb sage ich mit einem gewissen Stolz, aber einen Stolz auf die Kollegen, die das Programm ja machen jeden Tag, wir haben das beste Jahr 2014, das beste Jahr unserer Geschichte. Und außerdem haben wir im März unseren 20. Geburtstag gefeiert und das war eine schöne Fete.
Aber wenn man jetzt zur Kenntnis nimmt, dass Sie das Programm zum Beispiel von D-Radio Wissen reformiert haben und auch bei D-Radio Kultur geschraubt haben, könnte man ja annehmen, Sie hatten Bedarf, dies zu tun.
Ja, wissen Sie, ein Programm Deutschlandradio Kultur war 9 Jahre alt, ohne jede Veränderung. Die Welt um uns herum hat sich verändert. Wir müssen betrachten, was gibt es an Entwicklung in der Gesellschaft. Wir haben eine groß angelegte, zum ersten Mal Mapping-Studie gemacht und wir haben an dem Programm geschraubt. Wir haben die Themen besser sortiert für die Wiederauffindbarkeit. Wir haben vor allen Dingen neue Sendungen eingeführt, zu Philosophie, zu Theater, zu Film und also alles das, was einem Kulturprogramm ansteht. Und mein Ziel ist, dass wir dann die Programme, vor allen Dingen die zwei Kernprogramme, Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur, trotz einer bleibenden miesen Frequenzausstattung bei UKW, bundesweit gesehen, sind dennoch über Internet zum Beispiel parallel zu hören und deshalb müssen wir sie besser aufeinander abstimmen und dieser Prozess ist im Gange, nicht immer zum Vergnügen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber das ist so halt eben.
Der 20. Geburtstag war aber dennoch überschattet von einer in der öffentlichen Wahrnehmung dann doch Kritik an Ihnen.
Kritik an mir persönlich. Der war überschattet dadurch, dass ein Kollege, mittlerweile wissen das alle, der gesundheitlich belastet war, hat mir persönlich vorgeworfen, Gebührenverschwendung in Millionenhöhe. Das ist natürlich ein Vorwurf, der öffentlich ist und der in allen Zeitungen stand. Das hat sich herausgestellt, dass es völlig haltlos ist. Bedauerlicherweise, aber so ist die Medienwelt und damit lebt man, wurde nur in den Fachmedien festgestellt, dass der Vorwurf haltlos ist. Damit muss man leben. Damit verbunden hat sich natürlich auch eine Aufregung, das war in der Presse, das wurde überall berichtet. Veränderungen sind immer mühsam und ich will nicht so tun, als sei ich besonders stolz darauf, weil das ist einfach eben auch meine Pflicht, das ist halt eben der Job. Wir gehen in die nächste Gebührenperiode im Wechsel 2016-2017 mit ausreichenden Finanzen. Die Voraussetzung war dafür, und das mache ich seit 5,5 Jahren jetzt, einen restriktiven Kurs, der mit Umbaumaßnahmen, mit Veränderungen der Abläufe, mit Modernisierung im Haus zu tun hat. Damit belästigen sie de facto jeden Menschen. Der Erfolg ist, dass wir wirtschaftlich gesund sind und unsere Zukunft damit sichern. Und damit muss man dann leben, dass das auch Unruhe oder Missverständnisse oder so. Aber damit muss man leben. Das ist die Pflicht eines Intendanten und damit muss man umgehen können und damit muss man leben können.
Als Sie die Zukunft schon erwähnten, wie sieht denn die Zukunft 2015 für das Deutschlandradio aus mit den drei Programmen?
2015 haben wir eine wichtige Maßnahme, die wir umsetzen, dass wir im Deutschlandradio Kultur die beiden bisher getrennten Hauptabteilungen Politik und Kultur zusammenführen. Wir werden den Kulturakzent von Deutschlandradio Kultur schärfen. Das haben wir mit den Programmreformen getan und das werden wir jetzt in der Struktur tun. Es gibt künftig eine Wellenstruktur, das heißt also einen Wellenchef. Wir lösen die beiden Hauptabteilungen Politik und Kultur auf. Und das heißt auch, dass wir eine interne Neustrukturierung machen. Das ist die sozusagen strukturelle Antwort auf die Programmveränderungen. Und damit grenzen wir uns weiterhin ab von Deutschlandfunk und komplementieren gleichzeitig die beiden Programme zueinander. Und das ist die Hauptaufgabe für 2015.
Rückenwind haben Sie bekommen auf Seiten der technischen Infrastruktur durch die ARD im Dezember, die da einhellig nun erklärte, wir ziehen an einem Strang. DAB Plus, das ist ja das Medium, wofür Sie sich schon seit Jahren einsetzen, auch als Vertreter, ich sag mal, einer übergreifenden Technologieplattform, also wo Sie auch die Privaten mit einbinden. Sind Sie darüber jetzt glücklich, dass es jetzt doch kommt oder ist es zu spät?
Naja, wenn es kommt, wollen wir über das zu spät nicht reden. Ich bin grundsätzlich eigentlich ein Mensch, der sehr ungeduldig ist. Ich bin unzufrieden damit, aber so ist halt eben unsere Welt, dass wir immer mit unendlich vielen Menschen abstimmen und koordinieren müssen. Das ist der föderale Aufbau der Bundesrepublik, das ist der föderale Aufbau der ARD und damit lebt man. DAB ist die Zukunftstechnologie. Deutschlandradio setzt sich auch deshalb, ich ganz persönlich, deshalb besonders stark ein, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, wie Deutschlandradio bundesweit tatsächlich verbreitet werden kann. Wir bespielen heute 320 UKW-Frequenzen mit hohem finanziellem Aufwand. Wir könnten zu etwa 60% dieser Kosten das Ganze mit DAB erledigen und dann wären auch alle Bürger in dieser Republik in der Lage, unsere Programme tatsächlich zu empfangen.
Sind Sie aber jetzt schon durchs Internet?
Wir sind jetzt durchs Internet. Aber dieses Internet in Großstädten funktioniert das richtig gut. Auf dem flachen Land funktioniert es nicht. Und wenn Sie an den mobilen Nutzung denken, fahren Sie mal mit dem Auto durch diese Republik und versuchen Sie Deutschlandradio zu hören. Dann bricht es Ihnen alle paar Kilometer zusammen und das können Sie auch über das Internet nicht erreichen. Das Internet ist nicht die Zukunft des Radios, weil es nämlich auch zu hohe Kosten verursacht, sowohl bei Ihnen, beim Nutzer, denn die müssen jedes Mal dafür bezahlen, als auch bei uns, dem Sender. Die Sendezeit reicht nicht und das ist auch mein Hobby, DAB+. Ich könnte Ihnen jetzt jedes Argument für DAB argumentieren und ich könnte Ihnen auch jedes Argument dagegen entkräften, aber das lassen wir jetzt.
Ich will es dennoch mal in die Waagschale werfen, weil ich glaube, das ist ein zu wichtiges Thema, als dass man das dabei belassen sollte, weil als ich auf der internationalen Funkausstellung der IFA 2014 umherging, auch Kollegen recherchierten, Apple war zwar nicht anwesend, aber hat nach wie vor im iPhone 6 weder ein FM-Chip drin, noch ein DAB-Plus-Chip. Selbst Samsung hat am Stand erklärt, wir haben das Ding nicht mehr drin. Also FM, UKW haben sie rausgehauen. Und das, was 2013 noch ansatzweise zu vermuten war, dass man versucht, softwareseitig und auch mit einem Chip das hineinzupacken, wurde 2014 rausgenommen. Aus finanziellen Gründen, weil man sagte, das Medium der Zukunft ist Radio hören übers Internet. Was sagen Sie dazu?
Das Internet ist so eine faszinierende Maschine. Wir ordnen dem Internet, wenn wir nicht uns systematisch mit dem Ding befassen, eigentlich im Grunde genommen alles zu, was möglich ist. Das entscheidende Argument, warum das Internet nicht der Verbreitungsweg für Broadcast, also Massenverbreitung sein kann, ist, es ist eine 1:1 Verbindung zwischen dem Hörer und dem Sender. Das ruft Kosten auf bei dem Hörer. Und es ruft Kosten auf bei dem Sender. Und ich verstehe die Argumentation von Internetbetreibern, denn das ist ihr Geschäftsmodell. Es gibt eine bisher nicht widerlegte Studie der Technischen Universität in München, dass der Betrieb von dem heutigen Radio in Deutschland über Internet die 40-fachen Kosten aufrufen würde. Und das ist ein schlagendes Argument.
Über LTE, aber nochmal, wenn die Hardwarehersteller nicht mitziehen, wie Samsung oder auch Apple, dann können sie noch so viel die Vorteile präferieren und sagen, ja, das ist eigentlich vernünftiger, aber man kann es dann nicht kaufen.
Ich habe vor 3 Jahren in einem Kontakt mit der BBC diesen, was wir dann genannt haben, den sogenannten Eurochip, den Eurochip, wir haben das jetzt genannt Smart Radio, weil der Euro vielleicht ein bisschen in Kritik geraten ist. Das ist ein Chip, der in alle mobilen Geräte, in die iPhones und so weiter eingebaut wird. Den gibt es in der Herstellung, der kostet in der Anschaffung ungefähr 2 Euro. Würde man den einbauen in diese Geräte, dann könnten sie terrestrisch DAB und UKW empfangen über diesen Chip und es ginge nicht auf ihre Flatrate und auf ihre Internetverbindung. Samsung zum Beispiel baut diesen Chip für ganz Asien ein, baut ihn auch ein für Europa. Nur da es in Europa keine Verständigung darauf gibt zwischen den Europäern und auch den Regulierungsbehörden, verzichten sie jetzt mittlerweile darauf, weil dann brauchen sie ihn nicht anzubieten. Das Ganze ist eine Entwicklung, die Zeit braucht. Es braucht auch eine Bewusstseinsmachung in der Bundesrepublik. Ein ganz, ganz wesentlicher Schritt ist die Entscheidung der ARD, dass sie dieses DAB zur Zukunftstechnologie erklärt. Die ARD, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Deutschlandradio ist ja nur ein kleiner Partner dabei, hat 50% des Marktes in Deutschland und diese Erklärung der ARD, dass dies die Technologie der Zukunft ist, mit einer Aufforderung an die Politik, dass sie dies auch setzt und dass sie Parameter dafür entwickelt, wann könnte man aussteigen aus UKW auf DAB, das ist eine ganz entscheidende Entscheidung und deshalb, ich formuliere das gerne salopp, die Kuh fliegt, die Entwicklung zu DAB ist unumkehrbar.
Die Kuh Langwelle und Mittelwelle fliegt perspektivisch nicht mehr. Ist das aber nicht gerade eine Verbreitungsform, die Ihnen nützt als bundesweites Angebot?
Es ist nicht so, dass Deutschlandradio aus der Lang- und Mittelwelle aussteigen will. Wir bespielen derzeit 320 UKW-Frequenzen und das sind dennoch Inseln. Langwelle und Mittelwelle hat die Brückenfunktion zwischen den Inseln. Aber die KEF, die ja darüber entscheidet, welches Geld wir zur Verfügung haben, die KEF finanziert uns Lang- und Mittelwelle nicht mehr. Das heißt, wir sind sogar gezwungen, aus Lang- und Mittelwelle auszusteigen, weil Deutschlandradio dafür kein Geld mehr kriegt.
Kann denn einfach eine Kommission sagen, wie sie sich verbreiten? Ist das nicht ein Eingriff in ihre Programmautonomie?
Wenn sie es auf den Punkt bringen, ja. Aber da kann ich jetzt drüber weinen, da kann ich mich jetzt drüber empören, aber das hilft mir nichts. Das ist so. Die KEF erkennt uns nicht mehr das Geld an, um Mittelwelle und Langwelle zu verbreiten. Also sind wir gezwungen, sie einzustellen. Wir stellen sie jetzt ein bisschen früher ein, weil wir das Geld, was dann noch übrig bleibt, für den verstärkten Ausbau in DAB investieren können. Aber so ist es. Und mit diesen Gegebenheiten muss ich dann leben.
Da sind wir schon beim letzten Komplex in diesem Neujahrsgespräch, Willi Stoll. Das ist tatsächlich das Geld. Seit dem 1. Januar 2013 gibt es ja den Rundfunkbeitrag. Und man hat immer gesagt, Ende 2014 weiß man, wie sich es ungefähr entwickelt. Wissen Sie es jetzt?
Naja, wie viel tatsächlich am Ende aus diesem Beitrag erzielt wird, wissen wir noch nicht. Es gibt noch viel zu viele Unsicherheiten. Aber für uns, für den Rundfunk, ist das im Moment auch gar nicht so interessant. Denn egal wie viel reinkommt, was mehr reinkommt als das, was wir jetzt angemeldet haben und von der KEF und den Landtagen als Finanzierung zugestanden bekommen haben, das, was darüber hinausgeht, wird sowieso blockiert.
Aber Sie kriegen jetzt 2 Cent mehr pro Haushalt.
Ja, Deutschlandradio erhält künftig nicht mehr 46 Cent aus den 17,98 und ab 2015, ab diesem Jahr 17,50 Euro, sondern wir erhalten statt 46 Cent 48 Cent, weil wir die Radio Wissen, unser junges Programm, zunächst aus Eigenmittel finanziert haben. Das war nicht in der Rundfunkgebühr drin und das wird jetzt anerkannt.
Und das meint Dr. Willi Stoll, er ist Intendant des Deutschlandradios. Und traditionell auch in der ersten Medienmagazin-Ausgabe des neuen Jahres auch immer das, was letztes Jahr so in den Charts war, ganz genauer gesagt in Amerika, zusammengerührt von DJ Earworm zu einem Mashup. DJ Earworm finden Sie auch unter djearworm.com. Das twitter ich gleich nochmal. Da können Sie dann diesen Mashup in voller Länge hören und auch noch andere Produkte von ihm. So, und jetzt traditionell natürlich gleich ein Liedchen, was immer kommt, hier von Reinhard May. Gute Nacht, Freunde. Aber vorher sage ich einfach noch, dass diese bezaubernde Collage wieder Guido Meyer gemacht hat, traditionell. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe für diverse Fernsehmacher im neuen Jahr nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen zu sein. Und die wesentlichsten Gründe jetzt.
Frau Bundeskanzlerin, vor der ersten Frage, und ich glaube, ich spreche hier im Namen aller des Brüsseler Pressekorps, möchten wir Ihnen ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Und wenn Sie mutig sind, wären wir auch bereit, Ihnen ein kleines Ständchen zu singen. Und deswegen stimme ich das jetzt einfach mal an. 1, 2, 3.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder singt vor dem Abgang noch ein Ständchen ohne Chor des Pressekorps. Udo van Kampen solo.
Nach 19 Jahren Brüssel, insgesamt 39 Jahre ZDF. Das waren ganz, ganz aufregende Jahre. Ich konnte für das ZDF an den Brennpunkten sein. Ich war nach Brüssel gekommen, als der Euro auf den Weg gebracht wurde. Dann nach New York, es war ein sehr, sehr trauriges, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, den 11. September erlebt. Und komme zurück nach Brüssel, kommt die Euro-Krise. Also es war spannend gewesen in dieser Zeit, aber das hat auch riesen Spaß gemacht.
Mit Udo van Kampen ging der wohl bekannteste Kinnbart des ZDF in Rente und mit Michael Opoczynski die bekannteste Brille. Mit dem zweiten sieht man besser.
Ich werde das ZDF verlassen, ist doch klar, Tür zu und tschüss und viel Glück bei Wieso.
Es war das Jahr der kurzen und knappen Abschiede. Das galt auch für den ARD-Ratgeber, der im September auslief.
Tja, das war's. 30 Jahre gehen zu Ende, das war heute der letzte Ratgeber.
Und Tür zu und tschüss, um es mit Michael Opoczynski zu sagen. Auch nicht viel länger waren Hendrik Heiß letzte Worte in Welt der Wunder.
Das war's hier bei Welt der Wunder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut.
Seit Jahresbeginn strahlt NTV nur noch Wiederholungen von Welt der Wunder aus und verzichtet RTL 2 ganz auf die Sendung. Der RBB wird 2015 auf Kurt Krömer verzichten müssen, der sich auf die Bühne konzentrieren will.
Na, guten Morgen nach Kassel, Herr Eichel.
Ja, guten Morgen, Herr Schmiese.
Herr Eichel, Herr Kassel.
Herr Müller-Lüdenscheid, Herr Dr. Klübner.
Guten Morgen, Wulf Schmiese, hieß es mehr als 4 Jahre im ZDF-Morgenmagazin. Im Sommer hieß es, gute Nacht, Wulf Schmiese.
Ich habe das gern gemacht, ich habe viel gelernt, gab auch ein paar Stolperer. Das war meine Schulzeit und die hat Spaß gemacht.
Nicht mehr so viel Spaß gemacht hat 2014 Thea Dorn die Moderation des Literaturmagazins Lesenswert im SWR-Fernsehen.
Es ist in der Tat die allerletzte Sendung, die ich moderiere. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen, liebes Publikum, für die Treue über all die Jahre, fürs Zuschauen und natürlich Zuhören. Und ich rate Ihnen, nehmen Sie auch weiterhin Bücher mit ins Bett. Bücher bleiben. Vielen Dank.
Bücher bleiben aber Thea Dorn nicht. Sie sei, so wörtlich, mit der Entwicklung der Sendung nicht mehr zufrieden gewesen. Und das hieß mehr Populäres, so wie in den anderen dritten Programmen.
Herzlich willkommen zu Tietjen
und Hirschhausen. Wir haben den vorläufigen Höhepunkt von 5 Jahren Zusammenarbeit erreicht.
Heute ist der Anfang vom Ende, jetzt.
Im NDR-Fernsehen musste sich Bettina Tietjen nach Eva Herrmann und Jared Didaba wieder einen neuen Co-Moderator suchen. Denn 2014 hat sich mit Eckhard Hirschhausen auch der dritte Partner in Folge verabschiedet.
Ich sage Dankeschön, danke fürs Zuschauen und ich bleibe ja dem Fernsehen erhalten.
Eckhard, ich bedanke mich sehr für 5 Jahre. Die waren nicht nur lustig, die waren auch immer sehr inspirierend.
Ja.
Und in Zukunft hoffe ich, dich dann immer mal wieder als Gast begrüßen.
Na, sehr gerne.
Immer neu.
Einfache Herstellung.
Immer lecker.
Es gibt nichts, was nicht richtig funktioniert, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat.
Immer selbstbewusst.
Ich bin echt ein Talent.
Immer samstagnachmittags. Tim Melzer kocht hier bei uns im Ersten.
Tim Melzer kocht nicht mehr. Nach 5 Jahren wurde neben dem ARD-Ratgeber auch diese Kochshow ein Opfer der Programmreform im Ersten am Wochenende.
Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem besonderen Wochenspiegel. Es ist nach 61 Jahren der allerletzte.
Und noch ein Opfer dieser ARD-Reform. Der Wochenspiegel war 1953 erstmals auf Sendung gegangen, wenige Tage nach der allerersten Tagesschau.
Der Wochenspiegel, das ist bis zu diesem Tag ein rein journalistisches Magazin gewesen, das die Fachleute vor und hinter der Kamera mit außergewöhnlicher Hingabe gestaltet haben. Auch wenn es schade ist. Diese Freude endet jetzt nach mehr als 61 Jahren.
Gute Nacht, Gerhard Delling im Wochenspiegel und gute Nacht, Ingo Zamperoni in den Tagesthemen.
Ich verabschiede mich, liebe Zuschauer, bei Ihnen hiermit, zumindest von dieser Stelle aus. Und insofern sage ich Ihnen jetzt nicht Tschüss, sondern Arrivederci und auf Wiedersehen.
Die Zeit nach den Tagesthemen war bislang einmal pro Woche die Zeit für Reinhold Beckmann. Nur war dessen Talkshow irgendwann nur noch schwer im Programm aufzufinden.
Irgendwann kam dann Günther Jauch zusätzlich als Talker zur ARD und dann gab es halt diesen Turnaround. Anne ging von Sonntag auf Mittwoch, Frank ging auf den Montag, dann sprang ich von Montag auf Donnerstag. Du bist da in einer ganz anderen Wettbewerbssituation, kommst als Letzter, wirst dauernd verschoben. Das schaffst du keine Zuschauerbindung.
15 Jahre lang hat Reinhold Beckmann gebohrt und gebohrt, stets unter dem Motto, lassen Sie uns darüber mal reden, das interessiert mich.
Diese Chance gehabt zu haben, so tief in Themen einzudringen, nicht nur in Menschen, sondern auch in Themen.
Beckmann ist tief in Menschen eingedrungen, meistens gegen ihren Willen, und hält sich nunmehr tatsächlich für einen Journalisten.
Ich bin ja Journalistin.
Also es ist ja so, ich bleibe ja Journalist.
Ich finde es halt wahnsinnig schade, dass mit dem Weggang von Harald jetzt Late Night anscheinend kaputt ist. Es nicht mehr existiert im deutschen Fernsehen. Wo sind die jungen Kerle, die jetzt sagen, ich will Late Night machen? Wo sind die Programmdirektoren, die auch uns irgendwie dieses Fenster geben?
Wir waren bei jedem Sender und mittlerweile gibt es einfach keine Sender mehr, die sich dafür interessieren. Es gibt auch keine Fernsehchefs mehr, wo ich sage, da hätte ich länger als 3 Minuten Lust, mir was anzuhören, weil ich komme halt aus dieser Generation, wo die Fernsehbosse noch diese alten Western-Typen waren. Jetzt sind das gesichtslose, austauschbare Angestellte-Typen, die im Grunde sagen, könnten Sie uns die Nummer von Habe Kerkeling besorgen.
Egal ob Sat.1, das Erste, wieder Sat.1 und nun Sky, das Opening klang eigentlich immer ähnlich. Seit März erklingt es auf keinem Sender mehr.
Ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese 2 Jahre bei Sky nochmal wahnsinnig genossen. Es war wirklich ein tolles Gefühl, mal unbeobachtet zu sein.
Die Mitarbeiter der Sendung waren schon im Dezember 2013 davon informiert worden, dass Sky die Show auslaufen lassen wird. Und wann wusste es Harald Schmidt?
Ich wusste es im Dezember 2003, als ich bei Sat.1 aufgehört habe. Weil irgendwann kommen dann eben so Sätze, und das heißt dann, früher war er besser. Gegen den Satz haben Sie auch keine Chance.
Schmidt, haben Sie noch was nachzutragen?
Mir fällt nur ein, Heiner Müller wurde mal gefragt, wie er sterben will. Mhm. Und da hat er gesagt, so wie ich geboren wurde, nur umgekehrt.
Wir verabschieden uns aus dem Schloss Favorit und sind dankbar. Wir verabschieden uns von Ludwigsburg. Es war eine große Zeit, diese 27 Jahre und 10 Monate. Es war einfach schön.
Nach mehr als 700 Ausgaben des Nachtcafés im SWR Fernsehen und nach mehr als 5000 Gästen sagte Wieland Backes im Dezember Gute Nacht.
Die Sendung war ein Geschenk für mich. Sie kennen das, wenn man das Gefühl hat, man hat sein Ding gefunden. Mein Vater hat immer gesagt, diese Sendung gibst du nicht auf. Das ist dein Ding. Und er hatte recht.
Und wenn ich den Vater gehabt hätte, hätte ich wetten, das behalten.
Hätte er nur, möchte man anfügen, dann hätte Wetten, dass vielleicht nie die Höhen erlebt, die die Show durch Thomas Gottschalk erfahren hat, aber auch nicht die Tiefen der Moderation Markus Lanz. Dann liefe die Sendung vielleicht immer noch. Ohne Elsner und ohne Gottschalk jedenfalls war im Dezember Schluss.
Mit Wetten, dass geht eine Ära zu Ende. Wetten, dass hat TV-Geschichte geschrieben und das deutsche Fernsehen geprägt wie keine andere Show.
Auf der Wetten, dass Couch saßen Musiker und Schauspieler, Sportler und Politiker. Doch für Letztere gilt Wieland Backes Resümee.
Politiker sind sowieso nicht unsere Lieblingsgäste, weil sie haben einen Diskussionsstil, der mich gelegentlich überfordert. Sprechlänge stehen in einer gewissen Unverhältnismäßigkeit zur Inhaltsdichte.
Ein besonders schönes Beispiel dafür lieferten im abgelaufenen Jahr N24-Talker Michael Friedmann und Bernd Lucke von der AfD, die live einen Loriot-Sketch nachspielten.
Lassen Sie mich doch mal zu Ende reden.
Nein, ich habe Ihnen eine Frage. Genau, ja, meine genau. Frage war, stehen Sie hinter dieser Aussage?
Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig.
Das ist meine Frage. Wenn Sie mich nicht ausreden lassen, hat es keinen Zweck, dass wir miteinander
aber
reden.
Aber Sie wollten doch meine Frage beantworten. Meine Frage war, stehen Sie hinter dieser Aussage?
So, und ich habe Ihnen ganz klar gesagt.
Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten.
Ich verwahre mich dagegen, einer Kandidatin der AfD wegen dieser Aussage Rassismus zu unterstellen.
So. Stehen Sie hinter dieser Aussage?
Aber sonst schon, oder was?
Bitte?
Aber
nein,
sonst schon, oder?
Natürlich nicht.
Stehen Sie
nicht.
Hinter dieser Aussage?
Nein, das ist nicht meine Aussage, das heißt, aber Sie haben unterstellt, es sei Rassismus.
Ich habe gefragt, wenn das nicht Rassismus, was ist Rassismus?
Im Übrigen sagte ich nur, Herr Müller-Lüdenscheid, bitte lassen Sie mich ausreden.
Wenn Sie mich nicht zu Ende reden lassen, dann verlasse ich die Sendung.
Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Aber kommen Sie doch zurück.
Nein. Ich verlasse die Sendung. Auf Wiedersehen. Reden.
Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
Auf Wiedersehen.
Okay, machen wir zu zweit weiter?
Wir machen zu zweit weiter.
Na also.
Also, eins, zwei,
drei. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Bundeskanzlerin, Happy Birthday to you. Also, Sie waren doch nicht so stimmgewaltig, wie ich dachte. Alles Liebe und
ja,
Gute für
hätte
Sie.
Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Das wirkt nach, glaube ich, bis an die Grenze des Grabes, dass man sagt, es war schön.
Meine Damen und Herren, das war's. Dankeschön. Ihnen alles Gute. Merci und guten Abend. Ciao.
Das war's. Machen Sie's gut. Das Leben geht weiter. Wetten, dass?
Radio 1.